Einige Tage später, an einem Vormittag, eben als sich Peter und Edmund die Rüstungen anschauten und überlegten, ob sie sie ein bisschen anprobieren könnten, kamen die zwei Mädchen ins Zimmer gestürzt und riefen: Achtung, dort kommt die MacReady mit einer ganzen Horde hinter sich! Haltet die Klappe, rief Peter, und alle vier stürzten durch die Tür bis ans Ende des nächsten Zimmers. Doch als sie ins grüne Zimmer kamen und darüber hinaus in die Bibliothek, hörten sie plötzlich dicht vor sich Stimmen. Das musste Frau MacReady mit den Besuchern sein, die offenbar die Hintertreppe heraufgekommen waren. Und dann war es, dass sie einfach kopflos reagierten oder Frau MacReady versuchte, sie zu verscheuchen oder dass ein Zauber sich in dem Haus zu regen begann, der sie nach Narnia trieb. Sie fühlten sich überall verfolgt, bis Susan schließlich flüsterte: Zum Kuckuck mit dieser Plage! Laufen wir ins Wandschrankzimmer, bis sie vorüber sind. Dort kommt keiner. Sobald sie drinnen waren, hörten sie im Flur Stimmen. Jemand fummelte an der Tür und sie sahen, wie sich die Klinke bewegte. Rasch, stieß Peter hervor. Es kommt wer, riss die Schranktür auf und alle vier krochen in den Schrank hinein. Da saßen sie, laut schnaufend im Dunkeln. Peter hielt die Tür fest, ohne sie einschnappen zu lassen, denn er war ja nicht so töricht, sich in einem Schrank einzuschließen. Wenn die MacReady mit all ihren Leuten nur endlich weiterginge, flüsterte Susan. Mein Bein ist schon eingeschlafen. Und dieser ekelhafte Kampfergeruch, stöhnte Edmund. Sicherlich stecken alle Manteltaschen mit dem Mottenzeug voll, klagte Susan. Mich sticht etwas im Rücken, stellte Peter fest. Mir scheint, es wird plötzlich kalt, sagte Susan. Es scheint nicht nur so, es ist kalt, versicherte Peter. Und obendrein auch noch feucht. Was ist nur hier los? Ich sitze in etwas Nassem und jede Minute wird es nasser, er sprang auf die Füße. Sehen wir, dass wir hinauskommen, schlug Edmund vor. Die sind längst weg.
Oh Gott! Schrie Susan plötzlich und alle fragten, was in sie gefahren sei. Ich lehne an einem Baum. Und seht nur, dort hinten wird es heller.
Heiliger Bimbam, rief Peter, du hast recht. Und da rundherum nichts als Bäume. Das Nasse um uns ist Schnee. Ei, ich glaube, wir sind in Lucys Wald geraten. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Die vier Kinder blinzelten in die Helligkeit eines Wintertages. Hinter ihnen hingen Mäntel auf Kleiderhaken. Und vor ihnen standen schneebedeckte Bäume. Peter wandte sich sofort an Lucy. Verzeih, dass ich dir nicht geglaubt habe. Es tut mir wirklich leid. Willst du mir die Hand geben?
Gern!
Sie reichte ihm die Hand. Aber was machen wir nun? Fragte Suse. Was wir machen? Wir gehen natürlich los und schauen uns um.
Huh! Suse stampfte mit den Füßen. Das ist aber hübsch kalt hier, meinte Susan. Wollen wir nicht einige Mäntel mitnehmen?
Sie gehören uns nicht, gab Peter zu bedenken.
Keiner hätte etwas dagegen, sagte Susan. Wir tragen sie doch nicht aus dem Haus fort. Wir nehmen sie sogar nicht einmal aus dem Wandschrank.
Daran habe ich gar nicht gedacht, Sue, gab Peter lachend zur Antwort. So, wie du es darstellst, kann uns natürlich keiner vorwerfen, wir hätten sie gestohlen, solange wir sie in dem Wandschrank lassen, dort, wo wir sie gefunden haben. Und es scheint so, als ob das ganze Land im Wandschrank läge.
Susans Vorschlag war vernünftig,
und sie führten ihn augenblicklich aus. Die Mäntel waren reichlich groß für sie. Sie hingen ihnen bis an die Fersen und glichen mehr Krönungsgewändern als Mänteln. Aber sie waren herrlich warm und die Kinder waren überzeugt, jeder von ihnen passe in dieser Aufmachung viel besser in die Landschaft.
»Jetzt könnten wir so tun, als seien wir Polarforscher«, schlug Lucy vor.
»Wir brauchen gar nicht so zu tun. Es ist ohne dies aufregend genug«, sagte Peter und schritt entschlossen vor ihnen in den Wald hinein. Über ihren Köpfen hingen schwere, dunkle Wolken. Wahrscheinlich würde es vor Einbruch der Nacht noch weiter schneien.
Da schlug Edmund auf einmal vor. »Hallo, sollten wir uns nicht ein wenig weiter nach links halten, damit wir die Straßenlaterne nicht verfehlen?«
Er hatte einen Augenblick lang vergessen, sich so zu verhalten, als sei er noch nie in diesem Wald gewesen. Kaum war das Wort seinem Mund entschlüpft, als er merkte, dass er sich verraten hatte. Sie blieben stehen und starrten ihn an. Peter stieß einen Pfiff aus. »Also, du warst doch schon einmal hier.«
»Damals, als Lucy erzählte, dass sie dir hier begegnet ist.«
»Aber du nanntest sie eine Lügnerin.« Tiefes Schweigen folgte.
»Pfui, Teufel, was für eine Gemeinheit!«
Peter zuckte die Achseln und sagte nichts mehr.
»Was sollte man auch mehr darüber reden?« Und gleich darauf setzten alle vier ihren Weg fort.
»Das werde ich diesem hochmütigen, selbstgefälligen Pack noch heimzahlen«, dachte Edmund heimlich bei sich.
»Wohin gehen wir eigentlich?«, fragte Susan,
nur um das Thema zu wechseln.
»Lou sollte den Führer machen«, rief Peter.
»Sie hat es wirklich verdient. Willst du, Lou?«
Wie wär's, wenn wir Herrn Tumnus besuchten?«, fragte Lucy. »Das ist der reizende Faun, von dem ich erzählte.«
Sie waren damit einverstanden, marschierten flink weiter und stapften mit ihren Füßen durch den Schnee. Lucy erwies sich als gute Führerin. Zunächst war sie unsicher, ob sie den Weg noch fände, aber bald erkannte sie einen sonderbar aussehenden Baum wieder. An einer anderen Stelle einen Baumstumpf, und so geleitete sie die anderen bis dorthin, wo der Boden uneben wurde, in das kleine Tal hinein und zuletzt vor die richtige Tür, vor die Höhle des Herrn Tumnus. Aber hier erwartete sie eine schreckliche Überraschung. Die Tür war aus den Angeln gerissen und ganz zerbrochen. Im Innern der Höhle war es dunkel und kalt. Es roch dumpfig und modrig. Der Ort schien schon eine Zeit lang unbewohnt. Durch den Eingang war Schnee hineingeweht. Er haftete am Boden, vermengt mit schwarzer Holzkohle und Aschenresten des toten Feuers.
Irgendjemand hatte anscheinend alles absichtlich durch den Raum gezerrt und dann zerstampft.
Das Geschirr lag zerschlagen am Boden und das Bild vom Vater Faun war mit einem Messer in Stücke geschnitten.
»Das ist ja eine schöne Bescherung«, sagte Edmund. »Wozu sind wir eigentlich hergekommen?«
»Was ist das hier?« Peter bückte sich. Er hatte einen Papierzettel entdeckt, der durch den Teppich hindurch an den Boden genagelt war.
»Steht etwas darauf geschrieben?«, wollte Susan wissen.
»Es scheint so«, antwortete Peter. »Doch in diesem Licht kann ich es nicht lesen. Gehen wir hinaus.« Draußen umringten sie Peter, während er die folgenden Worte vorlas.
»Der ehemalige Bewohner dieses Grundstückes, der Faun Tumnus, befindet sich in Haft, in Erwartung eines Gerichtsverfahrens wegen Hochverrats, begangen an ihrer kaiserlichen Majestät Jadis, Königin von Narnia, auf Feeneden, Herrscherin über die einsamen Eilande. Obendrein begünstigt er die Feinde ihrer Majestät, beherbergte Spione
und schloss mit Menschen Brüderschaft. Gezeichnet Maugrim, Hauptmann der Geheimpolizei. Lang lebe die Königin.
Die Kinder starrten einander an.
Ich möchte lieber nach Hause. Ich mag hier nicht mehr bleiben, sagte Susan.
Wer ist diese Königin Lou? Fragte Peter. Weißt du etwas von ihr?
Soviel ich weiß, ist sie überhaupt keine richtige Königin, antwortete Lucy. Sie ist eine scheußliche Hexe. Alle Waldbewohner hassen sie. Sie hat das ganze Land verzaubert, so dass es immer zu Winter ist und niemals Weihnachten.
Gott weiß, was da alles noch passieren wird, klagte Susan. Was wollen wir schon hier? Vielleicht wird's noch schlimmer. Jede Minute wird es kälter und wir haben nichts zu essen mitgenommen. Wir sollten lieber heimgehen.
Oh, das können wir nicht, rief Lucy. Seht ihr das nicht ein? Nach all dem können wir nun erst recht nicht heimgehen. Ich bin doch daran schuld, dass der arme Faun in solche Schwierigkeiten geraten ist. Er beschützte mich vor der Hexe. Er zeigte mir den Weg zurück. Das bedeutet ja, den Feinden der Königin beistehen und mit Menschen Brüderschaft schließen.
Selbstverständlich müssen wir versuchen, ihn zu befreien.
Nichts werden wir versuchen, schrie Edmund. Hätten wir lieber etwas zu essen.
Du hältst den Mund, befahl Peter, der auf Edmund noch sehr böse war. Was meinst du, Susan?
Ich habe das schreckliche Gefühl, dass Lucy recht hat, sagte Susan. Eigentlich möchte ich keinen Schritt weiter tun und wünschte, wir wären niemals hierher gekommen, aber ich glaube, wir müssen was unternehmen für diesen Herrn, wie war doch sein Name? Ich meine für den Faun.
Ich bin der gleichen Meinung, sagte Peter. Es beunruhigt mich aber, dass wir gar nichts zu essen haben. Ich würde vorschlagen, uns einiges aus der Speisekammer zu holen. Nur ist es nicht sicher, ob wir wieder hierher zurückfinden, wenn wir einmal draußen sind. Deshalb bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als weiterzugehen.
Gehen wir, meinten tapfer die beiden Mädchen.
Wenn wir nur wüssten, wo der arme Kerl sitzt, sagte Peter. Sie schwiegen und dachten darüber nach, wie sie vorgehen sollten.
Da rief Lucy, »Seht, seht, das Rotkehlchen dort, was es für eine rote Brust hat! Der erste Vogel hier! Ob die Vögel in Narnia wohl sprechen können? Es sieht fast so aus, als hätte es uns etwas mitzuteilen.«
Sie wendete sich zum Rotkehlchen und fragte,
»Bitte, kannst du uns sagen, wo sie den Faun Tumnus hingeschleppt haben?«
Sie trat einen Schritt näher auf den Vogel zu.
Der flog auf einmal fort, aber nicht weiter als bis zum nächsten Baum.
Dort setzte er sich nieder und betrachtete die Kinder aufmerksam. Er schien alles zu verstehen, was sie redeten. Die zwei Mädchen, sich dessen kaum bewusst, traten einige Schritte näher. Da flog das Rotkehlchen wieder zum nächsten Baum und blickte sie abermals an. Nie hat man ein Rotkehlchen mit röterer Brust und glänzenderen Augen gesehen.
»Wisst ihr was?« fragte Lucy. »Ich glaube tatsächlich, er will, dass wir ihm folgen.«
»Ich habe denselben Eindruck«, sagte Susan.
»Was denkst du, Peter?«
»Ganz meine Meinung. Jedenfalls können wir es probieren«, antwortete Peter. Das Rotkehlchen schien sie genau zu verstehen. Es flog weiter von Baum zu Baum, doch blieb es stets so nahe, dass sie ihm gut folgen konnten. So führte er sie hügelabwärts. Wo sich das Rotkehlchen niederließ, stäubte der Schnee von den Zweigen. Bald zerteilten sich die Wolken über ihren Köpfen, die Wintersonne kam heraus und der Schnee ringsum funkelte blendend weiß. Sie waren schon eine halbe Stunde lang unterwegs, die beiden Mädchen voraus, als Edmund zu Peter sagte, Falls du dir nicht zu gut vorkommst, um mit mir zu reden, so hätte ich dir etwas mitzuteilen, was du dir anhören solltest.
Was ist es? Erkundigte Peter.
Psst, nicht so laut, warnte Edmund. Es ist nicht nötig, die Mädchen zu erschrecken. Papa, bist du dir klar, was wir tun?
Was denn? Fragte Peter. Er dämpfte seine Stimme zu einem Flüstern.
Wir folgen einem Führer, den wir nicht kennen. Woher wissen wir, auf welcher Seite der Vogel steht? Wenn er uns nun in eine Falle lockt.
Was für ein grässlicher Gedanke, noch dazu ein Rotkehlchen. Du weißt doch, sie sind in allen Erzählungen gute Vögel. Ein Rotkehlchen würde niemals auf der falschen Seite stehen.
Wenn es darauf ankommt, fragte sich noch, welches ist die richtige Seite? Woher wissen wir, wer im Recht ist, der Faun oder die Königin? Ja, ich weiß, sie sagen, sie sei eine Hexe, aber genaues wissen wir nicht.
Der Faun hat Lucy gerettet.
Das erzählt er ihr. Woher wissen wir aber, ob es stimmt? Und außerdem gibt es noch etwas zu bedenken. Wer von uns kennt den Weg zurück?
Heiliger Bimbam, murmelte Peter. Daran habe ich ja gar nicht gedacht.
Und keine Aussicht auf ein Abendessen, trumpfte Edmund auf.
Während die beiden Jungen noch hinter dem Rücken der Mädchen tuschelten, schrien diese plötzlich
»Ach!«
und blieben stehen.
»Das Rotkehlchen ist fortgeflogen!«
So war es auch. Es war einfach weg und verschwunden.
»Was sollen wir nun machen?« fragte Edmund und warf Peter einen Blick zu, der so viel heiß wie »Na, was habe ich dir gesagt?«
»Psst, schaut doch«, rief Susan. »Was denn?« fragte Peter.
»Unter den Bäumen bewegt sich etwas.
Dort drüben links.« Alle starrten, so aufmerksam sie konnten, nach links. Es war ihnen nicht sehr wohl zumute.
»Da kommt es wieder«, flüsterte Susan.
»Nun sehe ich es auch«, wisperte Peter. »Gerade jetzt ist es hinter den dicken Baum gekrochen.«
»Was ist denn?«
fragte Lucy und gab sich große Mühe, ihre Aufregung zu verbergen. »Was es auch sein mag«, meinte Peter, »es weicht uns aus und will nicht gesehen werden.«
»Lass uns doch heimgehen«, bat Susan.
Obgleich es keiner laut zu sagen wagte, begriff plötzlich jeder, was Edmund schon vorhin Peter zugeflüstert hatte. Sie waren verloren.
»Was ist denn eigentlich?« fragte Lucy zum zweiten Mal.
»Irgendein Tier«, antwortete Susan und gleich darauf rief sie,
»schnell, schnell, dort, seht, dort ist es!«
Nun sahen es alle. Hinter den Bäumen schaute ein pelziges, bärtiges Gesicht hervor und diesmal zog es sich nicht sofort wieder zurück. Stattdessen legte das Tier die Pfote auf das Maul, wie Menschen den Finger auf den Mund legen, wenn sie einem einen Wink geben, leise zu sein. Dann verschwand es wieder. Die Kinder blieben stehen und hielten den Atem an. Im nächsten Augenblick kam der Unbekannte hinter dem Baum hervor, blickte scheu um sich, als befürchte er Lauscher, raunte »Psst« und machte ihnen Zeichen, ihm in den dichteren Wald zu folgen. Dann verschwand er aufs Neue.
»Ich weiß, was das ist«, erklärte Peter. »Das ist ein Biber. Ich habe seinen Schwanz gesehen.«
»Wir sollen zu ihm kommen«, sagte Susan.
»Aber er warnt uns, kein Geräusch zu machen.«
»Das glaube ich auch.« »Sollen wir ihm folgen oder nicht?«, fragte Peter. »Was denkst du, Lucy?«
»Er ist ein netter Biber«, meinte sie.
»Woher wissen wir das?«, erkundigte sich Edmund. »Wir müssen es wohl wagen«, schlug Susan vor. »Es hat keinen Sinn, hier länger rumzustehen, auch habe ich Hunger.« Da streckte der Biber aufs Neue seinen dicken Kopf hinter den Bäumen hervor und winkte ihnen eifrig mit der Pfote.
»Los«, rief Peter, »wir versuchen es und lassen es darauf ankommen. Wir werden dicht zusammenbleiben, dann können wir den Kampf mit einem Biber aufnehmen, falls er sich als Feind entpuppt.« So gingen die Kinder dicht aneinander gedrängt zum Baum und fanden dahinter wirklich den Biber. Er zog sich weiter ins Dickicht zurück und raunte ihnen heiser zu.
»Kommt weiter, 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 bis hierher! Draußen sind wir nicht sicher!«
Erst, als er sie an eine dunkle Stelle geführt hatte, an der vier Bäume so dicht beieinander standen, dass sich die Äste berührten und sie unter ihren Füßen die schneefreie, braune Erde voll Tannennadeln sehen konnten, sprach er mit ihnen.
»Seid ihr Adams Söhne und Evas Töchter?« fragte er.
»Ja«, sagte Peter, »das sind wir.«
»Psst«, raunte der Biber, »aber bitte nicht so laut. Sogar hier sind wir nicht sicher.«
»Wieso?«
»Wovor fürchten Sie sich denn?« fragte Peter mit gedämpfter Stimme. »Außer uns ist doch keiner hier.« »Die Bäume, sie hören zu. Die meisten sind auf unserer Seite. Aber es gibt Bäume, die uns an sie verraten. Ihr wisst, wen ich meine.«
»Wenn wir schon von Seiten sprechen«, sagte Edmund, »woher können wir denn wissen, dass sie unser Freund sind?« »Verstehen Sie, Edmund, nicht falsch, Herr Biber«, fiel Peter ein, »aber wir sind hier fremd.«
schon gut«, raunte der Biber, »hier ist mein Erkennungszeichen.«
Mit diesen Worten hielt er ihnen ein kleines, weißes Tüchlein entgegen. Sie betrachteten es überrascht, bis Lucy plötzlich ausrief,
»Aber das ist ja mein Taschentuch! Ich gab's dem armen Herrn Tumnus!«
»Ja, ja«, sagte der Biber. »Armer Bursche, er bekam Wind von der bevorstehenden Verhaftung und übergab mir das. Er trug mir auf, falls ihm etwas zustieße, sollte ich versuchen, euch hier zu treffen, euch das hier zu übergeben und euch nach...« Hier verstummte der Biber. Er machte nur ein oder zwei geheimnisvolle Zeichen, dann bedeutete er den Kindern, näher zu kommen, bis sie einen so dichten Kreis um ihn bildeten, dass seine Schnauzhaare ihre Gesichter kitzelten.
»Sie sagen, Aslan sei unterwegs. Vielleicht ist er schon eingetroffen.«